Leute, wir sprechen heute über einen wunderbaren Film und viele weitere, aber wir starten ja gerne in diesen Podcast etwas entspannter hinein, auch gerne mal off-topic und nicht filmbezogen. Und ich habe einen Instagram-Account mitgebracht, einen Instagram-Post, der noch gar keine Wellen geschlagen hat, aber den ich einfach grandios fand heute Morgen und zwei, dreimal wirklich so, wo sich der Mundwinkel um 2 Zentimeter nach oben bewegt hat.
Das sind die besten.
Der letzte Post von Lenny.
Von Don Pollo Sigma. Oder Pollo.
Also Lenny.
Spaß. Die 10 besten Aura-Sprüche, die man raushauen kann. Oh Gott. Ich dachte, ich bringe einfach mal 2 mit. Und wenn ihr lacht, dann noch weiter. Wenn nicht, dann erklären wir dieses Experiment als gescheitert.
Okay, ja. Liebe Fremdscham.
Aber ich fand die gut. Falls es euch hilft, das sind so Sprüche, die so Väter bringen.
Mhm. Ah ja.
Und ich finde sie, und das sind diese, also jeder kann, ich glaube, mit den Sprüchen könnt ihr was anfangen.
Okay.
Ich
mach meine Augen
fange
zu.
Ich an zu weinen.
Okay.
Also es sind Aura-Sprüche für alle Lebenslagen.
Okay.
Mhm. Ich fange an. Alles groß geschrieben, nachdem man jemandem seine Nummer diktiert hat.
Hä?
Oder? Nächste? Achso, checkst du nicht?
Nee, aber mach weiter.
Okay. Gute Wahl, nachdem jemand den Knopf im Aufzug gedrückt hat.
Oh, das
okay. Ist, boah,
das
ist stark.
Den würde ich gerne bringen.
Den fand ich strong.
Ich mach die Augen wieder auf.
Ich hab meine Augen wieder auf.
Dann was Gutes für den Podcast hier. Das hätte ich nicht besser sagen können, nachdem jemand einen Satz nicht geschissen bekommt.
Das ist stark.
Boah, genau. Stark.
Der Klassiker, den, glaube ich, mein Vater wirklich mal gebracht hat. Nein, danke, ich habe aufgehört, wenn jemand einem etwas völlig Normales anbietet, zum Beispiel ein Glas Wasser.
Oh, scheiße.
Ah ja, das ist auch gut. Das ist Dad Humor Peak.
Das macht der Manu von den Filmfressen immer.
Oh ja, finde ich gut.
Shoutout.
Shoutout an Manu. Einen habe ich noch. Eigentlich habe ich noch 6, aber ich bringe einen. Danke euch allen fürs Warten. Funktioniert am besten, wenn man viel zu spät zur Arbeit kommt.
Fand ich auch sehr gut. Ja, das ist mein Klassiker. Bringe ich jedes Mal.
Absolut.
Das wäre so nonchalant, wenn du das machen würdest.
Das wäre sehr nonchalant. Ja, nee, finde ich sehr, sehr gut. Ich möchte aber auch an dieser Stelle mal kurz die Brücke schlagen zu etwas, was mich im Internet aktuell umgetrieben hat. Und das ist aktuell das Projekt,
das ist ein tiefer, also
warum musstest du so tief Luft holen?
Okay, also, das ist unser Lieblingsprojekt, über das wir bei Cinema Strikes Back sehr häufig drüber reden. Und das ist, glaube ich,
Crime.
Ja, das auch. Aber es ist unser meist gehyptestes Filmprojekt da draußen, was uns in den nächsten Jahren überrennen wird wie ein Güterzug.
Boah, jetzt hast du mich vieles könnte wirklich sein. An der Angel.
Ja. Also, okay. Knut, das Manitou ist ja schon rausgekommen.
Das stimmt, genau. Deswegen. Absolut. Es sind die 4 Beatles-Biopic-Filme.
Oh ja, da freue ich mich.
Ja. Genau,
reden wir über die Perücken jetzt?
Wir reden über die Perücken.
Ranken wir jetzt, wer am meisten aussieht wie der Beatle?
Ja. Niemand.
Niemand. Doch, ich finde Harris Dickinson am besten.
Nein.
Doch.
Ihn finde ich wirklich am schlimmsten.
Nein.
Doch.
Hör mal auf. Wen findest du denn am besten?
Niemanden. Also ich finde wirklich alle durch die Bank.
Aber wenn wir jetzt einen nehmen.
Wenn du einen nehmen müsstest.
Ich finde, Harris Dickinson geht noch.
Harris Dickinson spielt wen?
John Paul.
John Paul?
John
ist das?
Paul.
Oh mein Gott, ich bin gerade so. John Lennon, oh mein Gott.
John Paul. Harris Dickinson.
So dumm.
Logan Paul.
Oh, das ist auch für mich die letzte Stunde. Es ist, er spielt
und
John
McCartney
Lennon.
Paul.
Ringo Lennon.
Ringo Lennon. Paralleldimension.
Hilarious.
Oh Leute, ich bin durch.
Sorry, wir sind alle
durch. Du meinst, John Lennon spielt er.
Ja, ja.
Harris Lennon.
Harris Dickinson. Also ich glaube, vielen Leuten da draußen ist das noch gar nicht klar, dass wirklich ein so talentierter Filmemacher wie Sam Mendes, dass der wirklich nicht nur ein Beatles-Music-Biopic macht, sondern wirklich 4 und über jeden Beatle ein. Und das ist wirklich so ein Projekt, bei dem ich sage, warum?
Ja, niemand hat danach gefragt.
Niemand.
Warum? Aber ich bin auch so vorsichtig gespannt. Ich meine, also die Besetzung ist ja sehr talentiert, ne? Also es sind ja wirklich die White Boys of the Month der letzten paar Jahre. Also, ne?
Der letzten paar Jahre.
Der letzten paar Jahre.
Schauspieler, ich dachte, du meinst die Beatles.
Ach so, nein. Das ist wirklich ein paar Jährchen schon her. Nein, ich meine natürlich die Schauspieler, also Harris Dickinson.
Barry Maskell.
Barry Maskell.
Barry Keoghan, Paul Maskell.
Keoghan habe ich gelernt.
Ah, Keoghan, sorry, genau. Paul Maskell und wer war noch dabei?
Ja, absolut.
Harris Dickinson?
3 habe ich jetzt bisher gesagt.
Aber Harris Dickinson hat es noch gar nicht,
oder? Doch, Harris Dickinson, Paul Maskell, Perry
jetzt
Keegan,
suche
ich. Joseph Quinn.
Genau, stimmt. Und natürlich Joseph Quinn. Und
Eddie Munson.
Und deswegen, die können ja alle schon gut schauspielern. Und ich bin besonders gespannt auf Paul Maskells Paul McCartney.
Er sieht aber wirklich eins zu eins aus wie Paul Maskell.
Findest du?
Sieht gar nicht aus wie
Perücken. Okay, ich glaube, ich bin da echt, das ist wahrscheinlich ein Hot-Tag, aber ich finde die Perücken nicht so schlimm.
Boah, ich bin sehr gespannt, wie kritisch dieser Film mit den jeweiligen Beatles sein wird. Gar nicht. Weil ich habe letztens noch mal wirklich so einen längeren Artikel gelesen, was so eigentlich John Lennon alles teilweise so in seinem Leben gesagt und gemacht hat. Und das ist teilweise richtig, richtig krasser Scheiß einfach.
Warte, der hat doch einmal Imagine All the People gesagt, ne?
Ja, ich glaube auch, ja.
Living for today.
Genau, das hat er, während Yoko Ono im Hintergrund gemacht hat. Das ist,
Wann Yoko Ono Biopic?
Absolut, ja. Wo ist das fünfte Biopic? Ja, genau, das fehlt.
Das will ich sehen.
Das fehlt. Und wer war vor Ringo Starr der Drummer der Beatles? Boah, also ich bin halt auch echt kein Beatles-Boy, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also Lenny ist ja eigentlich ein Beatles-Boy.
Ich bin ja übelster Beatles-Boy.
Also was ist mit den früheren Mitgliedern? Mit Stuart Sutcliffe, mit Chas Newby, mit Tommy Moore, Norman Chapman und Pete Best. Es gab tatsächlich drei Schlagzeuger vor.
Die werden bestimmt auch noch irgendwie vorkommen. Also ich freue mich halt aber auch einfach so. Also es sind jetzt tatsächlich die ersten Bilder rausgekommen, wo alle in voller Montur dastehen, nämlich an den Abbey Road Studios da, an dem berühmten Zebrastreifen. Und ich persönlich finde, es sieht alles super künstlich aus. Die haben wirklich so die hässlichsten angeklebten Bärte, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich finde, also, es sieht wirklich.
Aber ist es so schlimm wie die Perücke von The Rock in Moana oder Vaiana?
Live-Action? Die ja eigentlich gut ist, aber die nur auf dem falschen Kopf sitzt.
Natürlich, klar.
So, und ich finde.
Aber sitzen die, würdest du sagen, das sind Perücken, die auf falschen Köpfen sitzen oder sind das falsche Perücken, die auf richtigen Köpfen sitzen?
Das ist mir jetzt komplett
verloren. Wow.
Also was ist das Problem? Sind es die Perücken wirklich oder sind es eher, dass die Perücken nicht auf diesen berühmten Gesichtern passen?
Mhm.
Das ist ja eine Frage, die ich euch mal mitgebe da draußen.
Ja,
und, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr denkt.
Ja,
das ist das gut, weil ich möchte es nicht beantworten.
Was so intelligente Fragen angeht, ist wirklich so Kant, Nietzsche und dann Xenia.
Ja, tatsächlich. Also das hat Kant auch gesagt.
Das hätte ich nicht sagen können.
Ich liebe diesen Cody.
Ja.
Ja. Also, aber das war jetzt ja dein Punkt, Lenny.
Mein Punkt ist, es sieht scheiße aus. Es
ja, aber
okay. Also,
ich bin also, Hater.
Das Internet macht sich gerade auch lustig darüber, tatsächlich, über diese Perücken und
aber
die Furchtbar,
Internet
die teilweise.
Aber das Internet macht alles lustig.
Ja.
Ja, das stimmt. Aber auch nicht über. Scheiße, ich hätte das auch nicht hinbekommen, daraus ein
Ordnung. Das
hätte
ich besser,
nicht besser sagen können.
Das stimmt, ja.
Okay, aber ich weiß nicht. Also klar, wahrscheinlich wird nicht alle diese Filme können gut werden, ne? Lass mal Tacheles reden. Bei vier.
Wer ist der Beste?
Also ich werde nur in einen davon gehen und das ist der Ringo Starr-Film. Und das meine ich unironisch.
Für Barry Keoghan.
Ja, absolut.
Okay.
Nee, keine Ahnung. Also wir werden die wahrscheinlich dann gucken. In Klammern müssen. Ich weiß nicht, wie sehr ihr euch darauf freut, auf vier Beatles-Filme.
Ich frage mich
nicht die Zielgruppe.
Ja.
Ich finde, eine gute Sache haben diese Biopics und das sind halt teilweise einfach die Greatest Hits nochmal im Kino hören,
das
auf
stimmt.
einer fetten Anlage. Das ist ja manchmal ganz nett.
Ja.
Ja.
Ich frage mich auch, ob es da so Überschneidungen geben wird, ob es so Szenen doppelt geben wird, aber nur aus der anderen Perspektiven. Ja, ach, das würde mich auch abfacken.
Glaubst du, es wird dann am Ende irgendwie so das Crossover geben, den Beatles-Film?
Wahrscheinlich.
Alle vier, ne, gemeinsam ihren Infinity War und dann ihren Endgame haben. Vielleicht
stimmt.
machen die ja auch einen Zweiteiler draus, was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Das wäre eigentlich, also marketingtechnisch, wäre das ja eigentlich klug, wenn jeder dieser vier Filme auf einen Höhepunkt hinarbeitet, dieser Höhepunkt aber nie kommt und dann in einem gemeinsamen Beatles-Film dann abgeschlossen
wird. Boah, das ist so schrecklich. Das ist richtig Kulturindustrie per Excellence. Und ich würde auch mal wirklich sagen, dass ich die Idee, vier Filme rauszubringen über jeden einzelnen Beatle, echt scheiße finde.
Ja, ist auch so.
Also es ist wirklich die schlechteste Idee, die ich seit Jahren gehört habe. Aber trotzdem ist sie so schlecht, die Idee, dass ich wieder intrigued bin, dass es auch gut sein könnte.
Ich auch.
Nichts gegen die Schauspieler oder gegen Sam Mendes, wie gesagt.
Ja.
Toller Regisseur.
Ja, vor allem, was hat Sam Mendes zuletzt gemacht? Also 1917 ist auf jeden Fall der letzte Film, an den ich mich erinnere von ihm.
Ja, diesen Empire of Light gemacht, der so okay war.
Den habe ich nicht gesehen.
Mit Olivia Colman, der?
Genau.
Ja, den fand ich auch nur so okay.
Ja, also ich bin gespannt.
Es ist halt der Spectre und Skyfall-Regisseur, ne? Und was hat er noch gemacht? American Beauty, Road to Perdition. Und jetzt macht er halt wirklich vier Filme über die Beatles. Es tut mir auch immer so ein bisschen leid. Darüber hat Denis Villeneuve vor kurzem gesprochen. So, er liebt Dune über alles. Und ist total happy darüber, dass er die Chance hat, diese Filme zu machen. Aber er hat halt auch irgendwie fast ein Jahrzehnt seines Lebens nur diesem einen Universum gewidmet. Und es ist so ein bisschen, für ihn persönlich sagt er auch, er liebt es von, er wird das niemals eintauschen, was ich total respektabel finde. Und auch verständlich finde, dass er dann aber auch sagt, ja, aber es ist auch irgendwie, man fragt sich auch, was hätte ich sonst getan? So, welche Filme hätte ich sonst gemacht? Und hier ist es halt dasselbe. Sam Mendes macht jetzt vier Beatles-Filme.
Der ist halt ausgebucht die nächsten 15 Jahre, ne?
Ja. Es ist wirklich heftig.
It is what it is und es tut uns auch sehr leid, dass wir hier bei CSB wirklich, ich habe so gefühlt, dass es alle drei Wochen ist, das ist mal so ein Thema, dass man...
Die Beatles-Biopics?
Ja, das ist wirklich, es wird euch auch nicht verlassen, weil bis 2028 wird es da bestimmt noch die ein oder andere News geben. Ich bin sehr gespannt, wenn sie ihre Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Uniform tragen. Das wollte ich jetzt einmal nur nochmal droppen, damit ich auch meinen John Paul Moment wieder gut mache. Ein Mehrwert hatte es nicht.
Aber niemand kennt diesen so sehr stummen Beatle, John Paul. Also das ist halt einfach dieses eine Mitglied, wie bei den vierten Jonas Brothers Bruder, über den halt keiner redet.
Ja, ist halt Schnee von yesterday.
Ich sag nur, lass es los, Lenny, let it be.
Oh Gott. Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Wir haben heute aber wirklich wunderbare Themen mitgebracht. Ein paar News aus der Welt der Filme, Serien, Comics und der Medien. Vielleicht reden wir auch über den Buchdruck, mal schauen. Die Starts der Woche gibt es natürlich auch, aber ein Thema beschäftigt uns aktuell sehr und es ist ein Film, der, wir machen jetzt so einen Sprung im Niveau, denn wir gehen auf das Filmfestival nach Cannes, wo er die Sektion En certain regard eröffnet hat, ein bestimmter Blick. Das ist nicht diese Hauptkategorie von Cannes, wo die Filme halt die Goldene Palme gewinnen können. Das sind Filme, die irgendwie in irgendeiner besonderen Form einfach speziell sind und ja, ich hatte das Glück, diesen Film sehen zu dürfen, vor Ort in Cannes, sogar mit dem Cast und der Crew, die vor Ort war. Und das war wirklich, also ich bin wirklich jemand, der sagt, ich bin eigentlich nicht starstruck. Das ist mir so, also wirklich, bei mir sind teilweise schon so krasse Stars vorbeigelaufen. Ich habe wirklich, John Travolta stand 30 Zentimeter vor meiner Nase. Und ich werde normalerweise so überhaupt nicht starstruck. Aber Gillian Anderson zu sehen, in Persona, hat mich so komplett geflasht, weil es auch wirklich, ne, das ist die Hauptdarstellerin aus Akte X und mit der Serie bin ich groß geworden und ich glaube, es kann sogar sein, dass das die erste Frau war in meinem Leben, in die ich verliebt war. Und die dann halt so wirklich zu sehen in echt und auch was für eine unglaubliche Ausstrahlung diese Frau einfach noch immer hat, hat mich wirklich geflasht. Und dieser Film wird aktuell damit beworben, so auf allen Seiten lese ich das gerade, von wegen, oh, jetzt ist der Horrorfilm raus, der besser ist als Obsession, der besser bewertet ist als Obsession. Ob das stimmt, können wir heute mal diskutieren, nämlich Teenage Sex and Death at Camp Miasma.
Ein langer Titel, aber so geläufig ist auch ihn Camp Miasma zu nennen. Das können wir ja vielleicht auch durchsetzen.
Ja, ich finde auch, ich finde es immer so schlimm, so Teenage Sex zu sagen.
Das wirkt so illegal. Ja. Ne?
Auf jeden Fall.
Lass uns Camp Miasma sagen.
Okay. Ja, Camp Miasma. Wir haben den nicht in Cannes gesehen, aber in der Pressevorführung ganz regulär. Und für mich war das auch, also ich habe mich sehr auf diesen Film gefreut, weil wir sind ja auch große Fans von I Saw the TV Glow von Jane Schonbrunn. Und ich habe, also ich bin reingegangen mit hohen Erwartungen und sie wurden nicht enttäuscht. Kann ich jetzt schon mal sagen. Das ist tatsächlich für mich mein Film des Jahres.
Für mich auch. Ich habe 30 Filme in Cannes gesehen und das war für mich ohne jeden Zweifel der beste. Ist natürlich, man muss immer so ein bisschen drauf achten, sich nicht nur von dem Drumherum irgendwie blenden zu lassen, aber ich finde diesen Film so unfassbar interessant. Vielleicht reden wir mal ganz kurz darüber, worum es geht. Mhm. Also es ist ein Meta-Horrorfilm, würde ich ihn mal benennen. Es geht nämlich um eine junge, queere Filmemacherin, die eigentlich eine sehr talentierte, angehende und anspruchsvolle Regisseurin ist, die jetzt aber einen ganz besonderen Auftrag bekommen hat. Sie soll einen weiteren Teil der Slasher-Filmreihe Camp Miasma drehen. Also diese Filmreihe gibt es nicht wirklich, die gibt es halt innerhalb dieser Welt. Und sie möchte daraus natürlich auch wieder so einen cleveren Elevated-Horror-Meta-Stoff machen im Film und schafft es dann sogar, Kontakt aufzunehmen zu der Schauspielerin, die vor Jahrzehnten im ersten Teil die Hauptrolle gespielt hat. Diese Rolle wird halt gespielt von Gillian Anderson und sie lebt mittlerweile komplett isoliert und einsiedlerisch am Set des ersten Films. Also diese Regisseurin von dem neuen Teil geht halt wirklich zu der Hauptdarstellerin des ersten Teils an das Set des ersten Films und stellt da halt auch fest, dass diese alte, ja Diva kann man fast schon sagen, wirklich sehr, sehr eigen ist und sich da ein sehr eigenes und extrem isoliertes Leben, eine Welt aufgebaut hat. So würde ich es zusammenfassen. Mhm. Seid, geht hier d'accord mit dieser Synopsis?
Das ist super zusammengefasst gewesen.
Ja.
Ich finde, das ist auch schwierig, diesen Film eigentlich zusammenzufassen. Mhm. Deswegen habe ich so ein Gefühl, so alles, was man dazu sagen könnte, würde, glaube ich, nur noch mehr verwirren.
Ja.
Aber ich finde, das ist sehr schön auch beschrieben und so dieses Metamäßige, finde ich, ist, glaube ich, so sehr herausstechend, weil aktuell gibt es, glaube ich, so viele Meta-Horrorfilme, allen voran eben so Scream steht da irgendwie so ganz, ganz vorne, die sich so auch sehr über das Horrorgenre lustig machen und generell über Franchisierung und über Hollywood-Strukturen.
Über 4 Beatles-Filme.
Über 4 Beatles-Filme. Und ich habe so ein Gefühl, das holt mich immer ab, aber es ist auch alles so ein bisschen oberflächlich. Und ich habe das erste Mal das Gefühl, dass so ein Film wie Camp Miasma diesem Titel Meta-Horror so wirklich gerecht wird.
Absolut. Und ich glaube auch wirklich, dass das ein Film ist, der vielen Menschen tief aus der Seele sprechen wird und der viele Menschen wirklich sehr begeistern wird, wie ja uns offensichtlich. Aber ich glaube auch, dass das ein Film ist, den viele gucken werden, weil sie vielleicht etwas sich ganz anderes davon erhoffen. Und es ist vor allem kein regulärer Horrorfilm, sondern ein Film mit wahnsinnig vielen Ebenen, die hier aufgemacht werden und sehr viel Interpretationsfläche, würde ich mal vorsichtig formulieren.
Voll. Ich finde auch, dass der große so Selling Point von diesem Film ist, dass er eine Metaebene aufmacht, aber dabei nicht nur akademisch zu lesen ist, sondern eben auch als Horrorfilm, finde ich, funktioniert oder zumindest als so eine Art, auch so eine Art Erforschung von diesen Themen, die aber auch einfach so einen intuitiven Zugang, also man kann einen intuitiven Zugang schaffen, einfach zu diesem Slasher-Genre. Und ich glaube, es ist auch schon was für Fans von Slasher-Filmen.
Ja.
Natürlich auch mit einer Note auch so Queerness und zum Beispiel auch weiblicher Repräsentation im Horrorfilm. Und als jemand, der auch viel sich akademisch mit Horrorfilmen beschäftigt hat, weil ich habe ja auch so meine Masterarbeit zum Beispiel auch über Nosferatu geschrieben und genau eigentlich dieses Spannungsfeld von so Queerness oder weibliche so Zuschauerschaft im Horrorfilm, habe ich da sehr viel mit anfangen können, aber gleichzeitig auch als jemand, der gerne Horrorfilme schaut und so gerne Spaß hat bei zum Beispiel so Blut, also in dem Sinne Slasher und Blutvergießen haben kann, war das für mich so richtig, boah, okay, das hat richtig ins Schwarze getroffen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch deswegen ein Film ist, den man schauen kann und den ich empfehlen würde für alle Leute, die sich jetzt auch nicht unbedingt mit diesen Themenfeldern viel beschäftigt
das
haben.
Er arbeitet natürlich auch mit den Mitteln des Horrorfilms und macht halt genauso, wie es ein Horrorfilm auch sollte, ja auch wahnsinnig viel Spaß. Aber safe. Gleichzeitig behandelt Jane Schönbrunn darin, wie Horrorreihen so als Kind und junge Teenager in irgendwie Traumata ausgelöst haben und dann diese Traumata wiederum gefüttert wurden von der Queerfeindlichkeit um sie herum. Und genau dieser Schmerz, aber auch wieder Quelle für ihre Kreativität ist. In diesem Film geht es sehr viel darum, wie so Schmerz und Kunst einander bedingen. Und auch immer wieder so, also es geht auch sehr viel um Heilung durch Kunst, aber auch sehr viel um Schmerz, der auch durch Kunst entsteht. Und das ist so ein extrem interessantes Zusammenspiel, wie ich finde. Und gleichzeitig ist genauso, wie du das sagst, ich finde den Film auch teilweise so unheimlich witzig und unterhaltsam, weil er halt auch so blutig ist und diese ganzen Mittel auch so auf so ein Extrem dreht und mit diesen ganzen Klischees des Horrorfilms auch einfach arbeitet und sich lustig macht darüber.
Ja, voll. Ja. Sag du gerne.
Hau raus.
Einer kleiner Zusatz noch, was die Themenfelder angeht, darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet, das ist so auch sehr offensichtlich eigentlich, weil es im Titel drin steckt, aber es ist natürlich auch ein sehr horny Film. Also es geht sehr viel um Sex und es ist teilweise schon auch ein Film, der natürlich eine weibliche und queere Sexualität erforscht und damit hat er auch sehr viel mit Nosferatu auch gemeinsam, was ja auch einer meiner Lieblingsfilme der letzten paar Jahre war und ich finde, das kann man auch richtig, richtig toll analysieren.
Also ich würde sogar sagen, es geht um Sex und sehr viel auch um Asexualität. Es spielt da auch eine ganz große Rolle drin. Ich meine, gerade diese Themen stehen im Horrorfilm immer für sehr viel mehr. Also jeder, der mal irgendwie 2 Kurse eines Filmseminars oder sowas gesessen hat, weiß eigentlich, dass immer diese Debatte um Jungfräulichkeit in Horrorfilmen eigentlich immer kommt und was das so für das Thema Final Girl bedeutet, also das letzte Mädchen in einer Gruppe, das überlebt. Final Girl, also das ist damit gemeint. Und hier geht's halt auch sehr viel darum, aber auch irgendwie um Dissoziation, weil die Figur halt auch irgendwie immer wieder ihren Körper verlässt und dann sich von seinem eigenen Bewusstsein trennt, um sich irgendwie von außen zu sehen und sich selbst vor Schmerz zu schützen und diese gesamte Realität irgendwie als was Schräges wahrzunehmen. Und irgendwie finde ich, hat Jane Schönbrunn das wirklich auf so eine Weise verfilmt, die ich so noch nie gesehen habe. Und dieser Film hat genauso wie I Saw the TV Glow, so egal wie man jetzt zu dem Film auch steht, auch, also beide Filme haben einfach so einen Vibe, den ich in keinem anderen Film zuvor überhaupt so gesehen habe. Mhm. Und deswegen finde ich es auch, also beide, ne, I Saw the TV Glow, aber auch dieser hier, Teenage Sex and Death at Camp Myers, mal sowas komplett, komplett Einzigartiges. Eine Sache will ich noch sagen, weil ich lese das immer wieder und ich höre das immer wieder, dieses Argument von vielen Filmfans, die sagen, oh, manche Leute interpretieren ja wirklich alles in Horrorfilme hinein. Und das ist immer wieder so ein Punkt, bei dem ich mich so ein bisschen ärgere. Mhm. Weil, sorry, du willst was sagen.
Nein, alles gut. Ich finde, das kann man bei diesem Film nämlich nicht behaupten. Mhm. Also ich finde, du kannst in diesen Film alles hineininterpretieren, weil ich habe das Gefühl, es hat noch nie ein Film so viele Themen geöffnet wie dieser. Weil, also ich finde so die Tatsache, das, was Xenia gesagt hat, diese Weiblichkeit und diese Queerness so im Vordergrund steht, ich meine, das ist offensichtlich. Aber es gibt noch so viele andere Themen. Es geht um Fandoms, es geht wirklich um Popkultur im Allgemeinen, es geht wirklich um die Industrie. Und das finde ich so interessant, wie viel es da irgendwie so zu entdecken gibt. Ich möchte aber auch nochmal sagen, wolltest du noch deinen Punkt zu Ende machen? Das tut mir so leid, ich habe mich da so eingehakt.
Wie du willst. Das Einzige, was ich sagen möchte, ist, also ich finde es vollkommen legitim, dass man auch mal irgendwie gar keinen Bock hat, groß über einen Horrorfilm irgendwie nachzudenken und den einfach nur mal genießen will. Ich glaube, so geht es uns allen, dass wir da alle komplett Spaß haben. Aber gleichzeitig finde ich es nicht fair zu sagen, ja, also das ist so hineininterpretiert und diese Ebene steckt doch gar nicht in dem Film und so weiter. Und ich finde gerade beim Horrorfilm, diese Filme, selbst die irgendwie augenscheinlich sehr simpel wirken und funktionieren, sind oft sehr viel tiefer, als man das so denken mag. Und oft, also bei mir kam das auch sehr mit dem Alter. Also ich gucke jetzt Horrorfilme mit 30 irgendwas, ganz anders als mit 14, als ich sie mit 13, 14 irgendwie noch geguckt habe. Und selbst so der dümmste Zombie-Film steht am Ende dann doch eben in der Tradition dieses gesamten Genres, das halt doch auch irgendwo für Konsumkritik und Kolonialismus, Rassismus, solche Themen auch hundertprozentig verarbeitet und teilweise sogar unbewusst da drin steckt. Also selbst wenn ein Regisseur und Drehbuchautor sich sogar hinstellt und sagt, ja, ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, so der soll einfach nur Spaß machen, trotzdem arbeitest du halt in den Fußstapfen dieser FilmemacherInnen, die das ganz klar intendiert haben und in dieses Genre hineingewebt haben. Und deswegen ist es durchaus berechtigt, auch zu sagen, ey, ich will diesen Film, also selbst wenn es so ein Wrong Turn ist, ich will diesen Film nicht nur auf dieser Spaßebene sehen, sondern auch ein bisschen drüber nachdenken.
Ja, also ich finde auch, das ist sowas, was man nicht von der Hand weisen kann, weil das ist so Teil der Horrorgeschichte einfach und der Horrorfilmgeschichte. Und ich finde auch, das liegt ja dann schon irgendwie auch in der Intention von Horror, weil am Ende geht es ja auch ein bisschen darum, was man als Gesellschaft so, wovor man Angst hat. Und das wird halt meistens in Horrorfilmen verarbeitet und auch all das, was so das Unbewusste und auch in der Horror-Screen-Theorie nennt man das auch das Abjekte, also all das, was wir so abstoßend finden. Da geht es dann ja auch zum Beispiel im Body-Horror total viel drum. Und das ist ja offensichtlich irgendwie voll der Eingangspunkt, um darüber dann nachzudenken, also was das halt für gesellschaftspolitische Auswirkungen hat. Und genau, manchmal ist das vielleicht sogar unbewusst. Also ich habe auch mal so ein ganz tolles Essay über Saw zum Beispiel gesehen und was das zum Beispiel für so Botschaften irgendwie vermitteln kann über so, welche Personen wir moralisch verurteilen und welche nicht. Und ich glaube, oft ist das eher der Fall, aber ich würde argumentieren, Teenage Sex and Death at Camp Miasma ist eher noch eine andere Sache und zwar halt wirklich bewusste Interpretation, die in diesem Film drin steckt. Alleine, weil Jane Schomburn ja extrem mit Symboliken arbeitet und auch Bildern, die so zweideutig sind und doppeldeutig.
Absolut, ja.
Und jetzt, Lenny, jetzt kannst du deinen.
Nein, alles gut.
Darf ich nur gerade noch eine Sache dazu machen? Sorry, Lenny, es tut mir so leid.
Alles gut.
Ich will nur eine Sache dazu sagen.
Ja, klar.
Weil gerade, ich erinnere mich nur gerade auch daran, selbst in so einem total stupiden Slasher, wo es einfach nur eine Gruppe gibt, wo eine Person nach der anderen irgendwie abgeschlachtet wird und eine Person überlebt, ist es sehr wohl ganz oft in der Intention des Filmemachers, darüber Aussagen zu tätigen, nämlich wer überlebt und wer stirbt zuerst und wie stirbt jeder und was möchte ich damit aussagen und wofür stehen diese Figuren? Und gerade in den letzten Jahrzehnten und so weiter geht es dann ganz oft auch um die Themen sexuelle Freiheit und Freizügigkeit. Und oft werden dann die nicht jungfräulichen Figuren gerne mal in diesen Filmen bestraft, was dann teilweise auch natürlich dann so in so misogyne Themen und so weiter reingeht. Aber das ist so, selbst so ein Slasher, der auf den ersten Blick so total plump und stupide wirkt, hat oft sehr, sehr viel mehr, ne, zwischen den Zeilen am da passiert einfach sehr viel mehr, als man das vielleicht denken mag auf den ersten Blick.
Definitiv.
Aber bei dem Film ist es ja ganz offensichtlich.
Ja.
Genau. Das ist ja, da kann man das gar nicht übersehen, finde
ich,
diese
sagen.
Ebene.
Aber genau da greift der Film ja auch eigentlich, weil die Protagonistin, die Regisseurin, ist ja auch eigentlich Fan durch und durch von dieser Camp Myers-Reihe.
Ja.
aber sie erkennen auch die Probleme, die diese Reihe mit sich bringen. Also, dass es da schon die Lesarten gibt, die queerfeindlich sind, aber sie ist trotzdem gleichzeitig Fan der Reihe. Und ich finde, das ist auch so eben diese tolle Perspektive daraus. Wie kann man Fan von etwas sein, was man aber gleichzeitig auch kritisiert? Und kann man das vielleicht sogar besser machen? Kann man da irgendwie neue Ebenen reinbringen? Und das finde ich auch eben so sehr spannend da drin. Was ich irgendwie noch wichtig finde, ist, wir reden hier die ganze Zeit über Horror. Ich glaube, Camp Miasma ist so die Art Horror, die ihr jetzt nicht unbedingt direkt mit dem Begriff Horror eben in Verbindung bringt. Also es ist kein Jumpscare-Fest, es ist eigentlich auch nicht wirklich gruselig. Es ist ein atmosphärischer Horrorfilm, der wirklich so mit einem eerie, gruseligen Gefühl, mit so einer Spannung arbeitet und aber jetzt keine krassen Schockmomente hat. Es ist wirklich so ein sehr atmosphärisches Stück, das sehr abstrakt ist, das sehr arthausig ist, würde ich mal so behaupten. Definitiv. Und auch sehr, weil was sich eigentlich durch Sean Brons gesamte Filmografie zieht, ist er sehr Lynchian. Also sehr vom Vibe her wie die Werke von David Lynch. Und was hier auch nochmal eben so sehr dadurch herausgestellt wird, dass hier zum Beispiel auch Patrick Fischler mitspielt, der aus Twin Peaks und aus Mulholland Drive. Und ich würde sagen, Teenage Sex and Death at Camp Miasma geht so in die ähnliche Richtung wieder. Also sehr unzugänglich. Mhm. Aber ich würde trotzdem fast sagen, es ist der zugänglichste Sean Brun-Film.
Ja, findest du? Mehr als I Saw the TV Glow?
100%.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, ich glaube auch. Also ich muss auch sagen, der Film ist knapp unter 2 Stunden lang. Ich habe mich wirklich keine einzige Sekunde in irgendeiner Form gelangweilt. Ich finde den auch wahnsinnig unterhaltsam. Ich finde, der funktioniert auf so vielen Ebenen. Und selbst wenn man auch einfach, also das ist, ja, ihr habt schon recht, der macht einfach auch großen Spaß, der Film. Und ist wahnsinnig witzig stellenweise.
Ja, und ein Pfeiler des Films ist auch die Chemie zwischen Hannah Einbinder und Gillian Anderson. Ja. Also ich habe das, also das hat mich wirklich richtig geflasht, weil ich habe das so selten gesehen, dass so ein Duo so eine krasse Dynamik irgendwie entwickelt und einen so in den Bann ziehen kann. Und das ist dann auch vielleicht wieder diese Traumebene, die Jane Sean Brun extrem oft aufmacht, weil man sich wirklich so wie in so einem, in so eine Traumwelt hineingesogen fühlt. Also im besten Sinne. Und ich finde das, ja, ist ja auch nochmal eine Art Unterpunkt vom Kino an sich. Also ich weiß, das ist jetzt auch sehr hochgestochen hier, aber ich finde, das kann man bei so den schon beim schönen Film auch machen, weil ich mag das so sehr an Janes Filmografie, weil diese Filme wagen sich halt immer etwas total. Und haben nicht nur so eine sehr definierte Ästhetik, sondern auch was zu sagen. Und ich finde, das ist immer das Beste, wenn das einem so passieren kann, wenn man im Kino sitzt und danach irgendwie noch 3 Tage lang drüber nachdenkt. So.
Total.
Ja.
Und in sehr vielerlei Hinsicht auch sehr autobiografisch. Mhm. Und das finde ich auch so sehr, sehr toll. Ich finde, man merkt, dass das halt wirklich mit so viel Leidenschaft für die Themen wird da dran gegangen. Es geht sehr viel in der gesamten Filmografie um Fandom, um Internetkultur auch, generell um Popkultur. Und ich finde, das ist hier auch wieder so auf die Spitze getrieben. Also I Saw the TV Glow zum Beispiel ging sehr viel um Selbstidentität. Und das war so das Hauptthema auch in Zusammenarbeit mit so Fandoms. Und Camp Miasma hat einfach so viele mehr eben nochmal. Und deswegen finde ich das auch sehr spannend. Ich glaube, at the end of the day ist es so, dass ich so I Saw the TV Glow mir persönlich einfach, glaube ich, mehr zugesagt hat, weil er mich thematisch so deutlich mehr ergriffen hat. Aber ich finde, die sind beides für mich so sehr starke 10 von 10 Filme und haben mich so von vorne bis hinten total begeistert.
Double Feature an einem Abend und dir geht's gut.
Ja, oder auch nicht.
oder auch nicht.
Oder ein Triple Feature noch mit We're All Going to the World's Fair, was ja auch der erste Teil von nee, das ist nicht diese Trilogie, weil ich glaube, es gibt sogar noch eine Serie, die wahrscheinlich von Jane auch noch kommt. Und das ist so ein bisschen so eine Screen-Trilogy, die von Jane gemacht werden soll.
Screen-Trilogy?
Genau, also so nennt sich das. Oder ich glaube, ein Roman. Ich bin mir nicht sicher, eins von beiden.
Es wird Roman nämlich geben. Ah, ja. Okay. Den habe ich auch schon vorbestellt. Das ist, der lautet Public Access Afterworld.
Ja, genau. Und es geht in allen 3 Werken, also ähnlich wie bei I Saw the TV Glow und jetzt Camp Miasma, irgendwie um diese Medienkultur und eine Metaebene, die anscheinend aufgemacht werden soll.
Spannend.
Und We're All Going to the World's Fair ist aber eigentlich in demselben, finde ich, so Impetus zu lesen, weil da geht es auch um so eine Creepypasta und so ein junges Mädchen, was sich da irgendwie drin verliert.
Ja, vor allem, ich finde das sehr spannend, weil 2018 hat Jane Schönborn ja auch A Self-Induced Hallucination gemacht und das ist ja eine Doku über den Slenderman. Ich meine, ich habe die jetzt noch nicht gesehen, auch We're All Going to the World's Fair nicht. Könnt ihr mich noch mal kurz abholen, was We're All Going to the World's Fair ist?
Also es ist ein Spielfilm auch und der erste von Jane Sean Brun und da geht es halt eben um so ein junges Mädchen, was In so einer Creepypasta involviert ist, damit obsessed wird und dann auch so eine Art Freundschaft anfängt mit so einem etwas älteren Mann, der eben auch in diesen Foren unterwegs ist. Und es geht halt um so eine Challenge, die sie machen muss. Und genau, das spielt dann auch mit so ähnlichen Themen, also mit so Internet-Obsessionen und vielleicht so Dingen, die von dem Screen in die reale Welt so siechen und langsam aber sicher so die Realität und Fiktion so verschwimmt, würde ich sagen.
100%.
Ja, genau. Ja. Und es, genau, die Doku, da kannst du vielleicht, willst du mal sagen,
worum es da geht? Es ist praktisch so eine Doku, die nur aus Archivmaterial besteht, also praktisch so aus Internet-Clips.
Echten Aufnahmen vom Slenderman.
Von echten Aufnahmen vom Slenderman. Er ist da draußen und erwartet euch. Also für mich existiert er wirklich. Also aber darum geht es halt eben auch so in dieser Doku. Also es ist so, es holt mich einfach von vorne bis hin komplett ab, weil ich bin Kind des Internets. Ich bin nach wie vor Creepypasta begeistert und habe da auch sehr viel Zuflucht gesucht in diesen Geschichten und mich so als Teenager da drin auch echt ein bisschen.
Haben deine Eltern dir abends Geschichten aus der SCP Foundation vorgelesen?
Ich wünschte, zum Einschlafen? Dann wären sie die besten Eltern aller Zeiten. aber nein, haben sie nicht gemacht. Ich habe es auf jeden Fall so sehr dolle konsumiert und ganz doll geliebt. Und in dieser Dokumentation geht es halt eben in hier Self-Induced Hallucination, die es auch auf YouTube gibt. Kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Ist halt so ein Zusammenschnitt von Slenderman-Internet-Kurzfilmen. Und darin geht es halt eben so darum, dass auch sehr häufig die Grenzen zwischen Realität und Traum und generell diesen Geschichten so verschwimmen und dass es für viele mehr ist als einfach nur eine Geschichte, sondern wirklich auch so Leidenschaft und so ein Rückzugsort, und darum geht es halt sehr viel, und das finde ich so sehr schön, und auch um dieses kollektive Storytelling, dass man so eine Geschichte, die im Internet entstanden ist, so weiter vorantreibt und so ein gesamtes Worldbuilding darum macht, und das fand ich so sehr, sehr toll. Und ich finde auch so, das merkt man bei We're All Going to the World's Fair, der ist sehr schlecht bewertet, dieser Film. Ich verstehe es auch irgendwie, also ich checke auch generell, dass man diese gesamten Filmografie nichts anfangen kann. Also wirklich,
ja, das so ist, 100%. Ja. Aber wo gehobelt wird, fallen Späne.
Exakt.
Ja. Und das sind ja auch so die Anfänge von Jane. Also das merkt man auch, diese Themes sind schon bei We're All Going to the World's Fair da. Der Film ist halt so ein bisschen langsam erzählt. Also ich finde ihn aber trotzdem sehenswert, genauso wie A Self-Induced Hallucination. Und ich finde, das Coole ist auch bei dieser Doku, dass es dann wirklich nur davon lebt, von diesem Material, was sowieso schon im Internet existiert. Also es gibt gar keine Narration oder irgendwie eine Einordnung, nur den Schnitt. Und ich finde, dadurch lebt ja auch eigentlich mit diesem Internet-Fußabdruck, den dieser Slenderman-Mythos hat, davon lebt einfach dieser Film, was ja an sich schon eine gute Entscheidung ist.
Ja.
Deswegen, also ich finde das wirklich einer der beeindruckendsten Filmografien bisher.
Total.
Einfach, weil es da, man merkt einfach so, Jane Truman hat so eine starke Stimme.
Auf jeden Fall. Ihr? Also da mausert sich wirklich eine so hochinteressante Filmemacherin aus den USA wirklich zu einem Ich freue mich auf jeden Film.
Ja.
Auf jeden einzelnen. Ja. Also ich werde da sofort immer ganz vorne in der Schlange stehen. Und das Spannende ist auch, Jane Schönbrunn hat von 2016 bis 2018 eine Kolumne für ein Online-Filmmagazin geschrieben, habe ich rausgefunden. Das fand ich sehr spannend.
Da merkt man auch die Liebe für Filme einfach.
Auf jeden Fall.
Ich finde, man merkt, Jane Schönbrunn spricht so vor allem diese Generation Z an. Also es ist, glaube ich, so sehr viel Leute, die mit dem Internet aufgewachsen sind, die da auch so häufig so diese Parallelen so ziehen. Also vor allem auch so wirklich so dieses Internet und die Realität so manchmal ein bisschen vermischen.
Ich würde aber auch argumentieren, dass I Saw the TV Glow auch nicht gerade unbedingt so direkt für Gen Z gemacht ist, sondern auch, also es kann ja auch Millennials für sich beanspruchen. weil Jane Schumann selbst ja auch das Alter ist, und gleichzeitig auch in dem Film, was ich sehr spannend fand, geht es sehr um dieses nostalgische Gefühl, wie sehr man als Jugendlicher eine Serie geliebt hat und sich wirklich als Teil dieser Serie gefühlt hat, und dann irgendwie Jahre später nochmal zu dieser Serie zurückzukommen und vielleicht sogar auch festzustellen, irgendwie wirkt die jetzt ganz anders, ne, mit dem Alter, und hat sehr viel von ihrer Magie verloren. Und ich habe von Anfang an, als ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe, das hat für mich so direkt so Buffy-Vibes gegeben.
Ja, das ist auch intendiert.
Genau, und dann habe ich mich auch sehr gefreut, als dann Jane Schönbrunn irgendwie dann offenbart hat, dass es auch wirklich, es ist natürlich, jeder kann da rein interpretieren, was er oder sie möchte. Ja. Ne? Jede Serie ist absolut klar, weil die Serie ja nie benannt wird. Aber für Jane war es auf jeden Fall Buffy. Mhm. Und das hat mich irgendwie sehr gefreut.
Es gibt auch eine Schauspielerin aus Buffy, die mitspielt, auch wieder im Film. Also mit diesen Cameos aus so bekannten Produktionen, die dann immer mal wieder so, sich wiederfinden lassen in der Filmografie. Also das hat dann vielleicht, also The TV Glow mit Cam erstmal gemeinsam.
Ja.
Und ja, ich habe auch an Supernatural die ganze Zeit gedacht, als ich The TV Glow gesehen habe. Also so, das sind diese etwas trashigen, campigen Anfang der 2000er, 90er Jahre Serien, die irgendwie ganz, ganz viele Staffeln haben.
Absolut, aber ich wollte dir auch gar nicht widersprechen. Also steckt viel Internetkultur drin, sehr viel Fandom, aber auch sehr viele, also teilweise auch sehr viel tiefergreifende Themen wie Identität und Sexualität und so weiter. Und ich liebe an den Filmen einfach so, wie viele Ebenen diese Filme einfach aufmachen. Und gerade also Camp Miasma ist so faszinierend, finde ich. Mhm. Und ich freue mich darauf. Also ich wette, dass man beim zweiten oder dritten Screening sicherlich auch noch neue Aspekte entdecken kann darin.
Das wird es auch sowas von geben für mich. Also ich bin will da auf jeden Fall nochmal reinlaufen ins Kino. Das ist ein Muss. Und ich finde, ja, ich finde toll. Ich finde aber auch nochmal, haben wir, glaube ich, gar nicht so richtig drüber geredet, über den Look. Ich finde, das ist so ganz wichtig. So, das hat so einen ganz tollen, künstlichen, aber selbst kreierten künstlichen Look.
Ja, absolut, auf jeden Fall. Weil gerade auch, es gibt halt diesen Film im Film. Es gibt ja auch, ach Gott, wie heißt diese Figur aus dem Camp Miasma-Film?
Little Death.
Little Death, genau. Diese Figur, die halt immer wieder durch den Film stapft und dann Leute umbringt, ne? Film im Film quasi, und dann aber auch diese Ebenen miteinander verfließen. Und diese Mordszenen, die haben so eine unfassbare eigene Optik. Das ist auf jeden Fall auch teilweise sehr, also du erkennst Sets, die nicht als Set sichtbar sein sollten, erkennst du aber als künstliche Sets, weil es ja auch ein bisschen intendiert ist, weil diese Schauspielerin, diese Diva, halt dieser Altstar halt noch an diesem Set lebt. Gleichzeitig macht es auch sehr viel mit der Erzählebene des Films.
Ja.
Und entlarvt den Film, es hat so ein bisschen was vom Verfremdungseffekt, es entlarvt den Film als Film und lässt sich auch nochmal so ganz anders drüber nachdenken. Ach, es ist einfach wirklich, es ist so ein faszinierender Film, ich mag den sehr.
Ja, und so, also das, was du eben angeschnitten hast, was auch nochmal eine Ebene ist, finde ich, die den Film irgendwie auch so sehr gut watchable macht, ist halt eben der Humor und auch da dann so ein Kommentar eigentlich auf diese ewigen Slashereien, die natürlich nur an so Profit interessiert sind und wie das dann zum Beispiel auch clasht voll oft mit so einem Kunstgedanken und irgendwie auch so diesem Avantgarde-Anspruch, den dann die Figur von Hannah Einbinder hat. Und ich weiß nicht, also ich muss schon sagen, dass es so ein Großprojekt und da muss man wirklich auch so seinen Hut vorziehen, wenn man irgendwie eine Art und Weise Respekt übrig hat für dieses Genre, unabhängig davon, ob man jetzt mit dem Film an sich was anfangen kann oder ob er einen berührt, muss ich wirklich sagen, also Hut ab. Deswegen geht in Camp Miasma, Leute.
Ja, für mich ist es wirklich mein Lieblingsfilm von Jane Schönbrunn, noch über I Saw the TV Glow, und ich mochte I Saw the TV Glow schon sehr.
Ja,
aber das sind beides so spannende Filme und toll.
Ich würde auch nicht behaupten, dass irgendwie einer von denen so qualitativ besser ist. Das ist, glaube ich, nur so persönlich.
Ja, klar.
Hat mich mehr angesprochen. Deswegen, aber sind beide eigentlich auf einer sehr ähnlichen Ebene.
Ja, absolut.
Ich bin richtig gespannt, was da noch kommt.
Ja. Ich auch. Was aber auf jeden Fall noch kommen wird, und zwar dieses Jahr, und bald geht's schon los, nicht nur bald, sondern der Vorverkauf hat jetzt schon begonnen, nämlich für das Fantasy Filmfest 2026. Das Fantasy Filmfest, vielleicht fragt ihr euch, hey, das findet schon wieder statt. Es gibt quasi 3 Termine im Jahr. 2 davon sind immer nur so ein Wochenende lang und quasi so die kleinen Termine, nämlich die Nights und die White Nights. Bisschen verwirrend. Liebes Fantasy-Filmfest, warum ist es so verwirrend? Ich check's nicht, aber okay, euer Ding. Und das Hauptfestival geht halt nicht ganz 2 Wochen. Und in Berlin und Hamburg geht es schon am 2. September los. In Köln, München und Stuttgart am 9. September. Und in Nürnberg und Frankfurt jeweils noch ein kleines Stück später an 2 unterschiedlichen Terminen. Checkt dafür gerne mal die Homepage vom Fantasy-Filmfest ab. Und dort könnt ihr auch jetzt noch Tickets ergattern. Und sicherlich gibt es noch die ein oder andere Dauerkarte zu erwerben. Dann könnt ihr wirklich einfach euch mal, ich kenne Leute, die das gemacht haben, sich so euch so 10-11 Tage Urlaub nehmen und einfach die Tage komplett im Kino verbringen. Weil, warum nicht?
Ist ein Vibe.
Ja, gerade wenn jetzt so das Wetter kälter wird, let's go.
Ja, auf jeden Fall. Und wir werden auch wieder da sein, wobei ich gleich da sagen muss, es tut mir sehr, sehr leid, aber ich habe auch mal Urlaub verdient in diesem Jahr und das FFF fällt dieses Jahr wirklich genau in meinen Urlaub. Das soll uns aber nicht davon abhalten, dass wir auch dieses Jahr wieder einen wunderbaren Film präsentieren auf dem FFF. Wir sind ja sogenannte Medienpartner mit Cinema Strikes Back. Und wir dürfen immer uns einen Film picken, den wir quasi kuratieren, den wir begleiten und den wir euch explizit empfehlen. Und ich bin bisher immer sehr happy gewesen mit unseren Filmauswahlen. Und dieses Jahr bin ich auch wieder sehr happy, weil es ein Filmemacher ist, der den wir kennen, schätzen, also persönlich kennen. Mittlerweile, ich stand persönlich mit ihm in einem Raum, aber er war auch 2 Meter von mir entfernt.
Wow.
In Cannes habe ich nämlich diesen Film schon gesehen im Mai und dann gab es noch einen Talk mit dem Regisseur nach dem Film. Und ich habe sogar wirklich fast meinen Flug zurück verpasst, weil ich unbedingt dieses Screening noch mitmachen wollte. Nämlich, der Filmemacher, um den es geht, heißt, und jetzt ist es ein französischer Name, ich werde den auf jeden Fall butchern, es tut mir leid, Quentin Dupieux, ist, glaube ich, die richtige Aussprache. Warum guckt ihr so beeindruckt?
Wirklich, ich habe noch nie Quentin gehört. Quentin. Ich dachte, also, Quentin.
Nee, es ist nicht Quentin. Also es gibt diesen französischen Namen Quentin. Es ist, krass. Ich weiß das, weil hier Jean Reno.
Er dir das persönlich gesagt hat.
Nee, ich weiß das, weil Jean Reno mal in einem Film namens Ruby Quentin mit, also Ruby and Quentin,
meine Güte,
gespielt hat. Okay. Und ich habe den im Original schon gesehen, der wird die ganze Zeit Quentin ausgesprochen.
Ah, okay. Yeah. Du hast jetzt wieder was gelernt.
Vermute ich, dass der nicht Quentin Dupieux heißt, sondern Quentin Dupieux, aber ne, ihr wisst Bescheid. Der Typ macht nämlich auch sehr besondere Filme, ähnlich wie Jane Schönbrunn, nur anders. Die sind sehr skurril, meistens nicht länger als 80 Minuten, manchmal sogar noch viel kürzer. Er macht so 2 Filme im Jahr, was so komplett loco ist. Hm. Und die sind immer sehr abstrus, sehr witzig, sehr skurril, sehr absurd teilweise. Also ich kann die Filme von ihm wirklich sehr empfehlen. Und wir haben dieses Jahr wirklich, ich habe die zwei Filme von ihm aus diesem Jahr schon gesehen. Der eine ist Fulfill, also es sind 2 Wörter, Fulfill, mit Woody Harrelson und Kristen Stewart. Das ist das erste Mal, dass er wirklich mit richtig großen Stars zusammenarbeitet. Und das ist auch das Problem an Fulfill. Mhm. Fulfill fand ich sehr enttäuschend. Mhm. Spielt fast nur in einem Hotelzimmer. Woody Harrelson ist am Essen und Essen und Essen. Kristen Stewart spielt seine Tochter und die beiden versuchen einander wieder zu nähern in Paris, weil sie dort Urlaub machen. Und man merkt aber so richtig, der hatte die wahrscheinlich irgendwie so für 2 oder 3 Tage. Und du bist an sehr wenigen Sets. Die Dialoge sind so ein bisschen, ja, sind, was sie sind. Und es passiert, was passieren muss. Übrigens ist nicht Woody Harrelson, der die ganze Zeit ist, sondern Kristen Stewart, habe ich gerade gehört. Und der Film ist okay. Sehr viel besser ist der Film, den wir dieses Jahr auf dem FFF präsentieren, nämlich La Vertige, Vertiginous.
Das da übersetzt heißt?
Ja. Ich habe nicht nachgeguckt.
Achso, okay,
keine Ahnung.
Gut, ich dachte, das kommt mit in dem Paket der guten Aussprache.
Achso, ich hatte das sogar mal nachgeschlagen. Es heißt vertiginös.
Ach so, das weiß ich natürlich. Deutsch. Das ist natürlich ein Wort, was ich jeden Tag benutze.
Ja.
Das war sehr vertiginös.
Aber ihr seid oft vertiginös.
Sind wir das?
Ja.
Nee, das heißt bestimmt toll, mutig, wunderschön.
Schwindelerregend.
Oh, wow. Ja. Wow. Ach, Alpa.
Das, ja. Mensch. Das.
Hättest du doch nicht sagen müssen.
Oh, jetzt macht der mich ganz rot. Ja, wie soll man da wieder einsetzen und reinkommen?
Ist der Film schwindelerregend? Worum geht's?
Es ist wild, worum es geht.
Okay.
Es ist wirklich wild. Ich liebe den so sehr. Das Geilste an diesem Film ist, Quentin Dupieux hat erklärt in diesem Talk, dass er den Film mit so 3 FilmstudentInnen umgesetzt hat. Und das war das gesamte Team.
Ach, so, krass.
Sprecher noch dazu und noch so ein paar Leute, Produzenten, bla bla bla. Ne? Aber es war so wirklich, dieser Film ist 72 Minuten lang.
Liebe ich doch schon direkt.
Super kurz. Der ist komplett in so einer Sims 2 Optik.
Mhm, da hast du mich auch schon.
Ja.
Der so aussieht wie wirklich wie so ein PlayStation 2 oder sogar PlayStation 1 Spiel. Boah. Ist komplett in dieser Optik gehalten. Und es geht um einen Typen, der zu einem Kumpel kommt und ihm sagt, er hat die Vermutung, dass sie in einer Simulation leben. So Matrix-mäßig.
Stark.
Hol mich ab.
Und um diese 2 Freunde geht's und wie sie mit dieser existenziellen Krise, dass alles, was sie erleben, eventuell nicht real ist, umgehen.
Wunderbar.
Und der eine ist gerade Vater geworden und so weiter, ne? Und das Besondere an den Figuren von Quentin Dupieux ist auch, dass das voll oft so klassische Loser-Typen sind, die auch ne, direkt aus allem versuchen, irgendwie Profit zu schlagen. Mein Lieblingsfilm von ihm ist und bleibt Mandibules, wo es halt um 2 Typen geht, die eine riesige Fliege in einem Kofferraum finden. Eine riesige Fliege, die so groß ist wie der Tisch ist hier, an dem wir sitzen. Und ihr erster Gedanke ist nicht.
Wie groß war sie? Sag nochmal.
So groß, eine riesig war die.
Ja, okay.
Aber die ist so groß wie dieser Tisch. Und die zwei Typen beschließen dann, also das Erste, sie fragen sich nicht, warum ist diese Fliege so groß? Und die gehen auch nicht so irgendwie in den Zoo oder wohin auch immer man geht, wenn man so eine riesige Fliege findet.
Klar.
Sondern sie versuchen, also sie machen sich Gedanken darum, wie sie sofort Profit daraus schlagen können und beschließen, diese Fliege zu dressieren und damit aufzutreten.
Mhm. Waren das zufällig Hollywood-Produzenten?
Lennart! Spielsender in Camp Maya erstmal mit.
Oh. Ja, das war, ja. Das war schwindelerregend von mir, Leute.
Ja, absolut, vertiginös.
Wie so eine Geschlechtskrankheit, finde ich.
Finde ich auch. Ja, aber dieser Film ist so viel besser als jede Geschlechtskrankheit, von der ich je gehört habe.
Das ist nicht schwer, aber ich freue mich richtig, weil ich muss den auch noch im Vorfeld, weil wir den ja dann vorstellen, auch mir noch zu Gemüte führen, um dann perfekt vorbereitet zu sein. Also ich finde, ich würde mich auch ein bisschen freuen, den dann live beim Fantasy Filmfest zu sehen eigentlich, weil das ist auch immer das Coole beim Fantasy Filmfest, dass man da mit ganz vielen Nerds in einem Raum sitzt und dann auch nochmal so richtig so merkt, das ist so ein Festival, wo Leute dann auch noch so lachen und irgendwie
Bock haben,
ja, sich Popcorn schmeißen.
Also auch wirklich dieser Lavertige, der geht wirklich runter wie Öl. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir den präsentieren dürfen und es ist wirklich ein toller Film. Und vor allem, also selbst wenn man den nicht gut findet, der ist 72 Minuten lang. Ich hatte Stuhlgänge, die länger waren.
Okay, wow, okay.
Das ist
exorbitant.
Das ist vertiginös.
Ich versuche jetzt auch einfach nur noch Fachbegriffe reinzuwerfen.
Das ist unser nächster Film, ein vertiginöser Stuhlgang. So.
Ich
will aber gerade noch, wolltest du schon zum nächsten Thema?
Nee, bleib dabei. Also ich muss gerade eh noch verarbeiten. Also,
alles gut.
Das ist eine sehr kleine Fliege hier übrigens, die gerade rumfliegt.
Das ist wahr. Um ein sehr, sehr großes Monster geht es auch in dem Abschlussfilm vom FFF, nämlich Hope. Das ist auch ein Film, der ist hilarious. Geht
um den Wal?
Es geht nicht um den Wal, es tut mir leid.
Ich hab das nicht ausgesucht.
Sehr schön. Der Abschlussfilm ist Hope, ist ein südkoreanischer Monster-Thriller, der sehr hohe Wellen geschlagen hat, weil, ich sag nur so viel, der hat die erste halbe Stunde des Films ist das Platz 1 krasseste Kinoerlebnis, das ich je in meinem Leben hatte. Ich war on the edge of my seat.
Wow.
Wirklich, also ich war noch nie in meinem Leben so gespannt wie in dieser ersten halben Stunde von diesem Film. Der ist so krass, der ist so insane. Und dann kommt der Rest des Films. Aber das ist ein anderes Thema. Trotzdem, ne, Jonas und ich haben wirklich, also ihr könntet uns hier hinsetzen, wir könnten 10 Stunden lang über diesen Film diskutieren.
Ja, ihr seid so begeistert auch wiedergekommen aus Cannes. Deswegen, also ich bin extrem gespannt. Den werde ich mir sowas von geben. Ja, klar. Ich habe die
Jonas
Hoffnung, dass der sehr gut ist.
Jonas war begeistert.
Aber genau, du meinst ja, er flacht dann ziemlich ab, aber allein für die erste halbe Stunde. Ich will auch das Erlebnis haben.
Jeder Cent lohnt sich.
Dann raus.
Jeder Cent lohnt sich. Wenn du mich wirklich, ich habe das damals schon gesagt, wenn du mich nach 29 Minuten aus dem Kinosaal geholt hättest, hätte ich dir gesagt, das ist der krasseste Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe.
Das ist auch schon echt hohe Töne, weil du hast schon sehr viele in deinem Film in deinem Leben gesehen. Oder?
Das ist korrekt. Überdurchschnittlich.
Ja, wild. Also ich meine, also nein, ich finde es wirklich, also das überzeugt mich, dass das ein sehenswerter Film ist, egal wie er endet.
Ja.
Weil
ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Film.
Okay.
Es gibt aber noch ein paar weitere Highlights, zum Beispiel ein Film, auf den ich mich eigentlich sehr freue, ist You Are the Film. Von dem Regisseur von dem japanischen Film Beyond the Infinite 2 Minutes, der ja auch gerade als Kultfilm avanciert, weil es wirklich mit winzigsten Mitteln und iPhone-Kameras gedreht war, Beyond the Infinite 2 Minutes, über Leute in einem Café, die so einen Fernseher finden, mit dem sie 2 Minuten in die Zukunft blicken können. Irgendwie so war die Handlung, der wirklich sehr, sehr kreativ und sehr toll erzählt ist. Und jetzt ist You Are the Film wohl ebenso High Concept und irgendwie wird das Publikum zum Film. Und ich weiß nicht, was es bedeutet, aber ich bin wieder so gefesselt und ich will den unbedingt sehen. Mhm. Ansonsten gibt es halt auch so klassischen Horrorkram wie zum Beispiel Hokum mit Adam Scott aus Severance zum Beispiel bekannt oder Parks and Rec. So eine düstere Spukhausgeschichte.
Den habe ich auch schon gesehen. Ich fand den nur okay. Ja, aber an sich trotzdem atmosphärisch für alle, die gerne so klassische Horror-Tropes mögen, kann man schon machen.
Aber ich finde es spannend. Du weißt, welches Wort in Hokum drinsteckt.
Kum?
Kum, ja, kam, ja. Genau. Ah, okay. Ich meinte okay, aber okay. das mit Kam hast du gerade reingekommen.
Ich bin noch bei Camp Maya erstmal, es tut mir leid,
auch,
Leute.
Du hättest auch so Ho gesagt.
Ja, ich habe auch gedacht, willst du mir eine Falle stellen? Ho und Kam? Ja, einfach. Das ist ja mega lustig.
Ja, ich fand es lustig, dass das Wort okay und Hokum steckt. Ich wollte nicht wieder
Ja. Und plötzlich bin ich mit John Paul nicht mehr. Nicht mehr so aufgestraft.
Das stimmt. Was aber auch stattgefunden hat, ich lenk mal schnell zum nächsten Thema über, das wir mitgebracht haben. Nämlich vom 14. bis 16. August fand die D23 statt. Das ist quasi die neue Rap-Crew von Eminem. Es tut mir leid, dass ich den Witz gemacht habe. Furchtbar. Es gibt ganz viele Neuigkeiten vom die Ultimate Disney Fan Event, wo Disney quasi so ihre große Con hat und alle ihre neuen Filme und Themen vorstellt. Ich glaube, so mit die größten Sachen waren einfach dieses Jahr passend natürlich der neue Avengers-Trailer zu Doomsday, aber auch der gesamte Cast der neuen MCU X-Men, der vorgestellt wurde. Und es ist wirklich, es sind Namen, die sind groß und jung. Und das sind quasi die It-Menschen gerade aktuell Leonard auf der Schmidt. Welt.
Leonard Schmitz. Leonard Schmitz als Cyclops. Professor X.
Ja. I wish.
You wish. Okay, ja, aber Sadie Sink spielt wieder mal mit. Die hat ja jetzt auch schon im neuen Spider-Man mitgespielt. Aber auch Kit Connor ist dabei. Den liebe ich ja auch in Heartstopper.
Das Kit Kammer? Das war ein Elfmeter, es tut mir leid. Ich habe das wirklich verstanden, dass du das gesagt hättest.
Ich versuche hier einen seriösen Podcast zu machen und dann sitze ich hier mit so zwei Spezialisten.
Hä? Ich bin raus.
Ja, du bist John Paul. Ja.
Hä? Oh mein Gott.
Da hat es angefangen mit dem Brainrot-Podcast.
Ja, John Pork so. Einfach.
John Pork? Wer ist John Pork?
Okay, da müssen wir jetzt zu viel Internet-Lore erklären um John Pork. Kennst du John Pork nicht?
Nein.
Dieser Schweinemensch. Dieser.
Ich muss es immer John Pork ein.
Gib nicht John Pork ein, Leute.
Wieso kenne ich John Pork nicht? Das ist ja fantastisch. Oh,
John Pork ruft an. Nimmst du den Anruf an? Nimmst du nicht?
Oh mein Gott.
Das ist ja großartig. Oh geil, ich will dieses T-Shirt haben. Das ist ja fantastisch. Sorry, ich kannte John Pork nicht.
Tja, das ist wirklich ein Rabbit Hole, in das du dich reinstürzen kannst.
Ja, oh mein Gott. Wieso kenne ich das nicht?
Aber John Pork ist auch tot. Also
John Pork ist tot?
Ja.
Das Meme ist tot.
Nein, nein, also innerhalb des Memes ist John Pork auch schon mal gestorben.
Oh mein Gott.
Er wurde erschossen.
Ja, fantastisch. Okay.
Ja, also Kit Connor spielt Cyclops, Leute. Und den mag ich auch sehr gerne in Heartstopper. Der macht das ganz toll. Der hat auch leider in Warfare mitgespielt, aber das ignorieren wir mal. Und Christopher Abbott, der wird der neue Professor X. Den kennt man auch unter anderem aus It Comes at Night.
Mhm. Genau.
Und Samara Weaving spielt auch mit.
Ja, sie spielt Emma Frost.
Erfreulich.
Auf jeden Fall. Ja. Samara Weaving kennt man ja als die Hauptdarstellerin aus aus den beiden Ready or Not-Filmen mittlerweile. Und natürlich auch verwandt mit Hugo Weaving. Ich glaube, es ist die Nichte oder sowas. Ja. Also er ist ihr Onkel. Boah Gott, ich fühle mich wieder wie bei House of the Dragon oder sowas. Er ist seine Schwesterfrau. Nee, und natürlich auch ganz groß Indy Navaretti. Der Star aus Obsession. Wirklich, also was die gerade für so einen Aufwind erlebt, ist crazy.
Das war auch die große Schlagzeile eigentlich, ne, dass Indy Navaretti jetzt mitspielt, weil sie ist als ja auch Rogue, großer X-Men-Fan und generell Marvel-Fan. Deswegen, also ich fand es auch krass, weil sie hat ja jetzt diese Paraderolle gespielt in Obsession. Mhm. Und ich gönne sie auch total, dass sie jetzt abgeht. Aber es ist ja wirklich schon so, ne, vor so ein paar Monaten pre-Obsession war sie noch nicht
niemand
so bekannt.
Also sie war so eine, also wirklich, ich sag's einfach mal ganz offen, also nicht, dass sie jetzt irgendwie schlechte Viewzahlen oder sowas hat, aber sie war so eine random Streamerin, die Videospiele gezockt hat online und halt diese eine, also und man hätte ja auch nicht ahnen können, dass Obsession, ne, mit diesem Budget von unter 1 Million so durch die Decke geht. Also schon krass, diese Karriere.
Ja, komplett. Ja. Deswegen, also jetzt damit katapultiert sie sich wahrscheinlich in so das Hollywood-A-Lister-Level. Und um das jetzt noch zu vervollständigen, Maya Boyd spielt auch Storm.
Und die kennt man so gar nicht.
Ja, das ist gleich die nächste Indy Navaretti dann.
Ja. Vom Broadway. Noch, ja.
Ah, okay, das wusste ich noch
mal in einem Musical mitgespielt.
Ah oh, ja. Ja, das ist auch gut. Und natürlich der große potenzielle Oberbösewicht Adam Driver spielt Mr. Sinister. Die haben auch so ein bisschen, ich fand es so ein bisschen cringe, den Moment, als sie dann so einen Zoom-Call gemacht haben mit ihm.
Das hab ich gar nicht
auf
gesehen,
diesem riesigen Bildschirm. Ja, ja, das war so ein bisschen. Der war nicht selber vor Ort. Es gab dann auch noch ganz viele Bilder, Trailer und Teaser zu Die Unglaublichen 3, Frozen 3, zu Vision Quest, der neuen Serie, Simpsons 2, dieser neue Simpsons-Film. Wobei, Vision Quest wird eine Serie, ne? Ich bin mir gar nicht sicher. Ja. Und Ahsoka Staffel 2 auch sehr spannend, wurde auch dort gezeigt. Dann gab es auch noch Neuigkeiten zu Star Wars Starfighter mit Ryan Gosling. Da war auch teilweise der Caster. Matt Smith wird mitspielen, Mia Goth, Aaron Pierre, Amy Adams. Dann gab es noch offizielle Ankündigungen zu Zoomania 3, Lilo und Stitch 2 wurde angekündigt und eine Live-Action-Adaption von Tangled, also Rapunzel, komplett, wie ist er, neu verföhnt.
Mhm.
Ja. Ja, ob man diese Live-Action-Filme braucht, ist natürlich noch mal eine andere Frage. Und natürlich hört man einfach von sehr, sehr vielen Sequels, aber es ist ja halt auch Disney. Und ja, was ich dann auch wiederum nicht so cool fand, war Coco 2 wurde angekündigt und es gab auch ein Poster, bei dem viele schon sehr genau ausgearbeitet haben, dass es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ein KI-Poster ist.
Cool.
Und das ist einfach eine Sache, die ich immer wieder mal erwähnen möchte, um mich klar dagegen irgendwie zu stellen.
Mhm.
Fand ich sehr, sehr blöd. Gerade bei einem Film wie Coco, der ja so schön und so süß ist. Und so herzerreißend.
Und der braucht auch keinen zweiten Teil.
Nee.
Ja, das auch. Das kommt noch hinzu.
Ich habe auch so Angst, so, sie haben halt wirklich so ein so Miguel, so ein Fuckboy-Haarschnitt
ja.
direkt.
Wirklich?
Ja, so ein Brokkoli-Haarschnitt.
Ach
so, ich zeig's dir mal.
Ja, ja, es
ist ein Brokkoli-Haarschnitt.
Ja, meine also Güte. Sieht halt wirklich so aus, so Pubertät hat gehittet und
ja.
Oh, und, ja, okay.
Ja, und hier so, da gibt's so verschiedene Details, so hier im Kragen und so weiter, da haben viele Leute gesagt, das ist schon sehr, sehr, sehr KI-verdächtig. Und ja, ich bin auch wirklich, ich überlege dazu, demnächst ein Video zu machen, allgemein zu Avengers Doomsday und der KI-Thematik, weil es wird wirklich, wir brauchen eine KI-Kennzeichnungspflicht oder so.
Ja, voll. Mhm.
So schlimm mittlerweile, dass man sich bei nichts sicher sein kann.
Ja.
Ja,
ich glaub, das, ja, total, bin ich komplett bei dir. Ich finde auch, das Krasseste für mich war auf jeden Fall auch dieses Live-Action-Tangled so Announcement, weil ich auch großer Tangled-Fan bin und auch das Casting an sich ganz cool finde. Also ich lehne generell Live-Action-Sachen ab, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier vielleicht wenigstens so von der möglichen Adaptionstreue, dass das vielleicht so ein cooles
Live-Action. Rapunzel wird ja von The Rock gespielt in der Perücke.
Ja, genau. Ja. Und es ist besser als die bei Vaiana auf jeden Fall, bei The Rock.
Es ist dieselbe, nur eine zweite noch dran genäht.
Und er hat ja auch bewiesen, dass er bei zum Beispiel ne, You're Welcome auch gut singen kann. Ich glaube, deswegen kann er auch da die Höhentöne ganz gut treffen.
Ja. Und du weißt, welches Wort in Welcome steht. Tut mir leid.
Ich rette es kurz. Also, ich fand's auch hilarious, wie sie bei diesem Announcement von Tangled auch so durchgehend erwähnt haben. Hier ist ein echtes Set übrigens. Hier, wir drehen in einer echten Location. Hier, wirklich. Es ist alles vor Ort gedreht. Weil,
das ist unser echtes Set gerade fast abgerissen.
Ja, das ist kein KI, Leute.
Nein, also wo sie halt wirklich so nochmal sagen mussten, hey, es ist wirklich nicht vor Greenscreen gedreht worden. Ja, also ich hoffe, dass es wirklich sich dann noch so anfühlt.
Was ich heute Morgen noch gelesen habe, was ich richtig krass finde, ist, jetzt gibt's Berichte, dass Tom Holland prozentual an Spider-Man Brand New Day beteiligt war. Und Spider-Man Brand New Day hat ja gerade die 2 Milliarden Dollar Marke geknackt an weltweiten Einspielergebnissen, was ja wirklich auch komplett verrückt ist und crazy. Und ich glaube, niemand hat vorher diesen Erfolg irgendwie erahnen können. Und Tom Holland soll 100 Millionen Dollar mit dem Film verdient haben mittlerweile, was auch wirklich einfach geisteskrank viel ist.
Mhm.
Und ich glaube aber auch wirklich, dass Sony einfach, also so dermaßen, Sony Pictures wird so dermaßen von Spider-Man aktuell getragen. Und das hängt natürlich komplett mit Tom Holland zusammen, der ja wahrscheinlich so, ne, also gerade wenn man sich einfach anguckt, wie agil und jung der halt noch ist, wahrscheinlich noch 10 Jahre oder so Spider-Man-Filme machen kann. Also ich glaube, denen ist sogar vollkommen recht. Und ich glaube, Tom Holland wird sich noch viele weitere 100 Millionen mit dieser Figur verdienen. Und das ist einfach crazy. Schande. Auch wie sehr, aber auch einfach, also Tom Holland und Sony Pictures so einfach aneinander gebunden sind jetzt.
Mhm.
Ich glaube, die werden den wirklich unter gar keinen Umständen gehen lassen.
Ja, aber vielleicht rettet ja ein Franchise noch mal Sonys Geldbeutel diese Woche. Mhm.
Starts der Woche.
Was für eine Überleitung. Lennart Schmitz, Moderator 2026.
Dankeschön. Danke.
Worum geht's?
Es geht um Insidious 6, Out of the Further. Und das ist so ein Soft-Reboot der Insidious-Reihe. Insidious ist ja ursprünglich mit Patrick Wilson in der Hauptrolle gewesen, Rose Byrne, und ist so wirklich so ein James Wan-Flagship gewesen, so zusammen auch mit Conjuring waren das so die beiden Horror-IPs damals, so in den 2010ern, an den Anfangs 2010ern. Und Conjuring ist dann so ein riesiges Universum geworden und Insidious hat dann so 5 Filme herausgetragen in die Welt.
Und Patrick Wilson macht einfach was mit dir.
Patrick Wilson macht was mit mir, ist ein toller Typ und den gibt's aber jetzt leider nicht mehr in Insidious 6, denn Insidious 6 ist, wie gesagt, so ein Soft-Reboot der Reihe und das wird auch so semi durchgezogen. Also es geht um die Mutter-Tochter-Beziehung von Gemma und Maya. Gemma ist alleinerziehende Mutter und sie liebt es auch, für ihre Tochter so da zu sein. Sie ist Zahnärztin und steht eigentlich so richtig gut im Leben. Allerdings wird sie so von Albträumen geplagt. Die
Wenn man Zahnärztin ist.
Ja, ne? Das ist, da kann Xenia gleich auch nochmal ein Lied von singen.
Ja.
Und es stellt sich heraus, dass es nicht wirklich Albträume sind, sondern sie hat die Fähigkeit, ins Ewigreich.
Ins Further.
Richtig, ins Further zu greifen. Und sie möchte, dass diese Albträume enden. Und darum geht es dann in diesem Film. Und es taucht dann natürlich noch, ich glaube, sie hieß Allison, wie hieß nochmal die?
Elise.
Ach so, Elise Reiner.
Ja, Elise Reiner, oh Gott.
Sie die wird gespielt von Lynn Shay. Die spielt ja auch das Gefühl seit der ersten, nach dem ersten Film.
Spielt sie gefühlt. Mit.
Ja,
und die spielt seit dem ersten Jahr.
Richtig. Mhm. Und die taucht dann natürlich wieder auf und versucht, den Tag zu retten. Und das ist auch der Moment, wo es für mich rapide bergab geht, als dieser Film sich in dieses Insidious-Korsett versucht zu zwängen. Weil vorhinein versucht er sehr eigenständig zu sein und ohne diese Insidious-Erbe zu funktionieren. Und das macht er meiner Meinung nach bis dahin auch eigentlich recht gut, oder?
Ja, also ich fand ihn auch ganz solide bis zu einem gewissen Punkt. Also ich muss dazu sagen, nichts, was dieser Film erzählt über Mutter-Tochter-Beziehungen, hat nicht andere Horrorfilme nicht auch schon getan. Zum Beispiel so wie The Babadook oder Evil Dead Rise oder so. Also ich finde schon, dass so dieses Thema Mutterschaft und auch vielleicht so Traumata und wie das auch weitergegeben werden kann, familiär, Stichwort Hereditary. Also das ist ja so eines der Haupthorrorthemen, würde ich mal sagen. Und bis zu einem gewissen Grad macht der Film das ganz stabil. Und dann, genau, driftet er wirklich ab in so krasse Horrorklischees. Und es wird so sehr tacky, sehr schnell, weil es dann auch wirklich die Kamera draufhält auf Geister. Und das sind dann offensichtlich auch Schauspieler, die so geschminkt sind. Oh. Und so, es gab so einen Moment, wo Lenny und ich einfach nur noch so gegiggelt haben im Film.
Ey, im Phantasialand Brühl ist das teilweise richtig gruselig, wenn du da im Mystery Castle erschreckt wirst von einer Figur in einem Cape.
Ja, das ist ja leider nicht mehr so, ne? Aber ich glaube auch, ich war mal bei so einer Horrorerfahrung auf der Burg Frankenstein, so vor ein paar Jahren an Halloween. Und das war so ähnlich. Also es war so ein bisschen da, hab ich so gedacht, ja, okay, da hätte man vielleicht ein bisschen weniger zeigen können, weil wirklich diese Anfangsszenen, wo der Horror sich langsam aber sicher aufbaut und wo man halt klassisches Beispiel auch nicht so viel sieht einfach, da war ich teilweise so gegruselt. Und ich finde, das ist auch das, was ich von so einem Insidious erwarte. Das ist klar, er funktioniert eher durch generischere Jumpscares, aber dass die gut funktionieren wenigstens, das erwarte ich dann schon noch, vor allem bei so einem sechsten Teil. Also, das ist jetzt nicht.
Captain Miasma, ne?
Genau, ist jetzt nicht Captain Miasma. Und am Ende des Tages hat das aber das noch nicht mal gut funktioniert dann für mich. Und ich muss echt sagen, keine Sehempfehlung von mir.
Das klingt halt so wie eine Fortführung dieser gesamten Reihe, weil die letzten Filme ja auch schon alle nicht so gut waren.
Ja, der Plot ist auch so viel zu dicht. Also man denkt sich irgendwann so, wozu? Das ist so ein Superheldenplot, total, wo sie dann da versuchen, irgendwie ich will jetzt nicht spoilern, aber diesen Gegenspieler dann zu erledigen.
Diesen roten Dämon, wie auch immer der hieß.
Gefahren.
Ja, es gibt jemand anderen.
Okay.
Ja. Und ja, es ist wirklich so. Also ich verstehe auch nicht, ich finde Insidious ist eine Reihe, die unnötig kompliziert ist. Also es ist wirklich, du kommst da auch nicht mit. Du musst das Gefühl studieren. Ich habe einmal für CSB immer so ein Recap gemacht und ich habe die Filme geguckt und ich habe im Moment danach vergessen wieder, wie wer mit wem verwandt ist.
Du wusstest nicht, worauf du dich einlässt.
Nein, es ist viel zu viel und es ist wirklich unnötig kompliziert und es ist dann halt auch wirklich lächerlich. Und es gibt auch in diesem Film hier gibt es so ein Stranger Things Staffel 5 ass Erklärungsmoment vom Plot mit Orange.
Wirklich.
Anhand und Orangen wird die Handlung erklärt.
Ja, und es ist so das generischste Tattoo-Studio, was ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Also wirklich, das ist wirklich so, als hätte man in den 90ern irgendwie so ein Tattoo-Studio dargestellt und dann sind so da, das sind die Tätowierten, die Kriminellen. Die hören die ganze Zeit nur harten Rock und haben ganz viele Ketten an und Piercings.
Liegt wie dieser eine Nikolai Coster-Waldau-Film. Oh Gott, haben wir beide den gesehen, oder?
Ja.
Oh Gott, das wird jetzt niemand wird was damit anfangen können.
Mit Bullet.
God is a Bullet,
ja.
Das war auch über den habt ihr immer geredet.
Das klingt sehr danach.
Jamie Foxx so ein Tätowierer ist.
Genau. Und jeder, der tätowiert ist, ist so ein Böser und vielleicht sogar ein Dämon insgeheim.
Ja, zumindest irgendwie so eine Affinität für so das Esoterische und so.
Ja.
Also es ist wirklich, dieser Film ist voll von Klischees. Ich finde, die Hauptdarstellerin ist das Emilia Eve. Die sah so krass aus wie Naomi Watts. Also es war wirklich unfassbar. Ich dachte die ganze Zeit so, das ist Naomi Watts, einfach reincarnated. Aber genau, sie hat ihre Sache ganz okay auch gemacht, finde ich. Und ja, also wenn man da wirklich diesen letzten Part ausblendet, dann kann man damit eine ganz okaye Zeit haben, wenn man sich auf diese Tropes auch einlassen kann. Und ich muss dazu sagen, eigentlich ist dieser Film für mich mein purer Horror. Also ich hätte da wirklich, wie du eben meintest, aber on the edge of my seat sein sollen die ganze Zeit, weil ich habe Angst vor Zahnärzten und ich habe Angst vor Krabbeln. Und in diesem Film, das war wirklich so, das ist die erste Hälfte besteht nur aus Zähnen ziehen und krabbeln. Und ich war halt so, oh mein Gott. Und ich habe dann Lenny weinend einmal angeschaut. Und dann danach war für mich dieser Horror, das Horrorelement war so dumm und dämlich umgesetzt dann, dass ich gar keine Angst mehr hatte. Das muss man erstmal schaffen.
Ja,
ich bin der Prototyp dieser Zielgruppe, dieses Insidious.
Ja, also es gibt wirklich so zwei Momente, Stichwort wirklich Zahnärzte und so eine Kissenburg, wo ich sagen würde, das wurde sehr, sehr gut umgesetzt. Mhm. Das war auch wirklich sehr beklemmend und toll inszeniert. Aber das sind halt wirklich auch so zwei losgelöste Szenen, die du dir auf YouTube angucken kannst und dann hast du es auch. Also das musst du nicht eingebettet in diesen Film schauen. Ich finde, der Film ist wirklich erreicht irgendwann einen Punkt, wo es wirklich Gugu Gaga-Level hoch 100 gedreht wird.
Aber irgendwie habe ich da jetzt Bock drauf.
Ja.
Ja, also für alle Leute, die wirklich sich das nicht anschauen können, auch mit so Zähnen, geht da nicht rein. Also ich finde wirklich, das war auch für mich, ich habe halt teilweise nicht hinschauen können, weil es war schon extrem ekelhaft deswegen.
Ich mag nur Filme, in denen Zähne gezogen werden. Vielleicht ist ja eher ein Tipp, die Serie, die diese Woche startet, die auch von manchen Menschen sehr lange herbeigesehnt wurde und von anderen eher belächelt wurde, nämlich Lanterns auf HBO Max. Ein HBO-Crime-Thriller der übernatürlichen Art, weil es die erste große Green Lantern-Serie aus dem DCU ist über Green Lantern. Allerdings sollte man sich nicht abschrecken lassen vom 2011er Green Lantern mit Ryan Reynolds. Das hier ist mehr so eine Art Kombination aus DC-Superheldenstoff gemixt mit True Detective und einer Prise Training Day, falls ihr Training Day mit Denzel Washington noch kennt. Es sind 8 wöchentlich erscheinende Episoden und die Pilotfolge, die erste Folge, ist diese Woche auf HBO Max erschienen. Also falls noch irgendwie jemand von House of the Dragon oder so noch das Abo drin hat, kann sich gerne diese Serie anschauen. Das Besondere daran ist auch, dass der Showrunner der 4. Staffel von True Detective jetzt hier mit am Start ist, nämlich Chris Mundy, der auch Ozark zum Beispiel gemacht hat. Aber an dieser Serie arbeiten halt auch wirklich echte Namen mit, wie Comic-Autor Tom King, das ist so einer der wichtigsten Comic-Autoren unserer Gegenwart, und Damon Lindelof, der halt so krasse Sachen gemacht hat wie Lost oder Watchmen oder The Leftovers. Also das sind schon wirklich große Namen, die hier mitarbeiten. Und es geht um die Green Lantern Hal Jordan. Das ist wirklich so die Green Lantern der Silver Age Comics. So ein furchtloser Draufgänger, so ein kleines, verschmitztes, nicht Arschloch ist das falsche Wort, aber schon so ein verschmitzter Typ. Und der bildet nämlich einen neuen aus, nämlich John Stewart, das ist für viele so die Green Lantern schlechthin aus den Comics. Das ist so der, war auch bei DC so einer der ersten großen schwarzen Superhelden. Und die beiden werden in der Serie verkörpert von Kyle Chandler und Aaron Pierre. Und natürlich auch die dritte Green Lantern, nämlich Guy Gardner, spielt hier mit, weil den haben wir natürlich als Nathan Fillion in Superman kennengelernt. Und das Besondere an dieser Serie ist halt, dass es so aufgezogen ist wie so eine Crime-Story, also so True Detective-mäßig. Es geht um einen Mord im so in der Pampa, irgendwo in, ich habe den Bundesstaat vergessen, aber es war wirklich sowas wie Nebraska oder sowas. Also wirklich im Irgendwo und Nirgendwo. Und dabei stoßen sie halt auf ein großes kosmisches Geheimnis, denn die Green Lantern sind halt intergalaktische Cops und das muss man wissen. Und vor allem auch Hal Jordan, dieser Lehrer, dieser Mentor-Typ der Lehrertyp von John Stewart, der ist ein Held in dieser Welt und jeder kennt ihn, aber er macht das jetzt irgendwie auch schon seit 20 Jahren und genau wie bei True Detective gibt es verschiedene Zeitebenen, auf denen das Ganze erzählt ist, und es wird so ein bisschen auch die Frage gestellt, ob der überhaupt noch gut in seinem Job ist und Bock drauf hat und so weiter. Und ihn finde ich wirklich ganz, ganz, ganz großartig in dieser Serie. Und diese erste Folge ist auch wirklich vielversprechend. Die startet nicht schlecht, ist aber auch so sehr altmodisch, was gleichzeitig eine Stärke als auch eine Schwäche ist. Also falls jemand irgendwie Bock auf so Serien wie True Detective, Fargo oder sowas hat, so diese klassischen, sowas wie The Killing und so, diese klassischen Crime-Stoffe, aber halt mit dieser gehörigen Prise Superhelden und Green Lantern und DC. Also es ist wirklich wie gemacht für mich. Also das ist wirklich Alperbait. Und trotzdem muss ich sagen, ja, hätte aber auch so ein bisschen geistreicher und krasser sein können. Wobei ich schon sagen muss, so teilweise sind die Dialoge wirklich herrlich und sehr, sehr gut geschrieben. Da merkt man halt auch wirklich so den Damon Lindelof und auch Tom King. Und deswegen bin ich sehr, also sehr optimistisch. Vorsichtig optimistisch, aber optimistisch. Es gab schon so ein paar Sachen, bei denen ich mir fragte, ja gut, müsst ihr jetzt wirklich da reingehen? Aber sie macht sehr viel Spaß, sieht gut aus. Gerade die beiden Hauptdarsteller, also Kyle Chandler und Aaron Pierre. Aaron Pierre kennt man aus Rebel Witch zum Beispiel. Der ist auch so eine unglaublich krasse Erscheinung, dieser Typ einfach. Also ich bin echt, ich hatte Spaß mit dieser ersten Folge.
Okay, ist notiert.
Ja, dito. Also auch für Leute, die dann vielleicht nicht unbedingt in Green Lantern drin sind, würdest du es dann trotzdem empfehlen, weil es dann ja eine eigenständige Crime-Serie auch ist?
Definitiv. Also man muss sich nicht mit Green Lantern auskennen, aber gleichzeitig gibt es auch sehr viele Fanservice-Momente. Also es gibt zum Beispiel schon den Moment, in dem Hal Jordan dann auch erklärt, also ich bin jetzt auch nicht der größte Green Lantern-Head, muss ich sagen. Ich habe schon ein paar Comics gelesen, aber ist auch nicht, also bin da bei weitem nicht so sehr drin wie bei anderen DC-Helden. Da werden schon so ein paar Namen und Themen gedroppt, die man so checkt als Normalzuschauer, aber als Fan verbindet man dann natürlich sofort, ach krass, Sektor so und so und die Figur und dieses und jenes. Von daher, ja. Also es ist sowohl was für Leute, die mit gar nichts anfangen können, als auch für Fans. Und vor allem die erste Folge ist irgendwie 50 Minuten lang, da kann man ja auch einfach sich mal den Piloten geben und gucken, ob das was für einen ist. Ich mochte das. Ich mochte diesen Ansatz. Diese Superheldengeschichte mal so als düstere Krimi-Geschichte inszeniert. Ich finde, das war ein starker Auftakt.
Okay. Ja. Eben weil du Dialoge erwähnt hast, will ich mal ganz kurz, obwohl es jetzt nicht diese Woche gestartet ist, noch eine kleine Serienempfehlung geben, weil das für mich einfach gerade eine Sache ist, die ich so, also ich sehe nur noch diese Serie gerade und das ist Sterling Point. Ich weiß nicht, ob ihr da mal davon gehört habt.
Noch nicht mal davon gehört.
Die läuft gerade auf Amazon Prime und die ist jetzt schon am 5. August gestartet und ich habe die jetzt komplett durchgesuchtet und das ist wirklich auch eine der besten Serien des Jahres für mich, einfach weil apropos Dialoge, weil du das eben auch erwähnt hast, diese Serie krass davon lebt. Also es ist eher so eine Jugendserie, also so eine YI-Serie, so eine klassische, aber gleichzeitig auch eine Mystery-Serie. Und die lebt sehr von einem authentischen Dialog. Also ich habe noch nie so authentische Dialoge in einer Serie gesehen. Die Showrunnerin Megan Park hat darüber auch gesprochen, dass sie am Set sehr viel den SchauspielerInnen Freiheiten gelassen hat, dass sie so sehr authentisch ihre Figuren so füllen können und auch das wirklich so rüberbringen, wie ihre Figuren auch wirklich reden würden und nicht, dass so ein arschgeskriptetes Drehbuch irgendwie da denen vorgesetzt wird.
So
und
wie man, Avatar 3, wo die Figuren alle zwei Sekunden Bro sagen.
Ja, ja, genau. Nee, aber so ungefähr so ein bisschen auch so wirklich, wie ich mir das vorstelle, also wie wir auch reden, so, ne, wie die Jugend irgendwie redet und dann ohne aufgesetzt zu wirken. Und das ist, finde ich, schon dann ein großes Talent. Und die Serie hat mich total in ihren Bann gezogen. Also es geht um eine 17-jährige Annie, heißt die, die so nach dem Tod ihres Opas eine ganze Insel vermacht bekommt und dann dahin fährt einen Sommer lang und so ein bisschen die Beweggründe ihrer Mutter herausfinden will, weil die ist sehr früh verstorben und sie möchte so das Geheimnis herausfinden, wieso ihre Mutter gestorben ist und so weiter und so fort und deckt da ganz, ganz viele Dinge auf. Und ich finde, in diesem Genre gibt es ja so viele Serien und auch so viele Buchverfilmungen und Sachen, die dann vielleicht eher sehr konventionsreich sind und sich dann vielleicht auch zu oft auf diese Tropes stützen und dann ja vielleicht nicht so viel Herz beweisen. Und ich finde, dass diese Serie wirklich so ein richtiger Rohdiamant ist in dem Genre, weil sie halt so viel mehr macht, als nur diese typischen Romance-Tropes abzuarbeiten, sondern eigentlich auch eine Erforschung von Mutterschaft und Familie ist und auch so Chosen Family. Und ich fand das richtig, richtig schön und berührend. Also, falls ihr Bock habt auf sowas mal, das ist so eine gute Sommerserie auch, Sterling Point.
Aber wenn Annie, also es klingt super spannend, wenn Annie auf der Insel irgendwie Mysterien aufdeckt und Sachen rausfindet über ihre Mutter und so weiter, das klang fast schon so ein Stück weit nach Mystery oder?
Ja, das ist auch so ein bisschen Mystery-Element. Also ja? Es ist so, genau, also es ist so viel Drama, so Familiendrama, aber ich fand auch, dass so dieses Spannungselement so gut aufgearbeitet war und es basiert nicht auf einem Buch und ich fand das war so voll überraschend für mich, weil es wirkt krass wie so eine Buchvorlage einfach. Und ich muss da wirklich ein großes Lob an Megan Park aussprechen, weil die das richtig toll auch inszeniert hat und es so richtig, richtig herzerwärmende Szenen gibt. Das sind so Figuren, die dir so sofort ans Herz wachsen. Und sie hat halt tatsächlich auch einen Film inszeniert, den ich auch ganz toll oder ganz gut fand, My Old Ass aus dem von 2024. Den mochtest du nicht.
Ich mochte den
gar nicht. Ja, okay. Ja. Ich fand den ganz, ganz lustig und auch ganz sweet.
Ist der mit Aubrey Plaza.
Genau, ja. Aber gut, ich fand die Idee ganz cool. Ja. Falls ihr den mochtet, dann, aber auch vielleicht unabhängig davon, falls ihr My Old Ass scheiße findet, gibt trotzdem Sterling Point eine Chance, weil ich fand, die Serie kann sich wirklich sehen lassen.
Auf Prime.
Genau, sehr auf gut. Prime.
Ist
und
noch auf meiner Watchlist.
Ich will auch kurz sagen, Ella Rubin, die spielt die Hauptrolle Annie. Also sie ist so krass in dieser Serie. Also und wirklich auch mit dem Hintergedanken, dass sie wahrscheinlich nicht so viele Directions und Stage Directions bekommen hat. Sie transportiert das so gut, diesen Zweifel und diese unterschiedlichen Emotionen. Und also mich hat das wirklich sehr beeindruckt. Deswegen, ich glaube, die sollte man mal auf dem Schirm haben.
Ist aber auch so eine Newcomerin.
Sie ist eine Newcomerin. Sie hat die Tochter gespielt. In Anora hat sie, glaube ich, auch mitgespielt, genau. Und sie hat in irgendeiner Serie irgendwie die Tochter von Anne Hathaway, glaube ich, gespielt. Ja, in The Idea of You hat sie die Tochter gespielt. Okay. Das ist ja auch dieser Netflix-Film gewesen.
Ist notiert. Ja. Ist auf jeden Fall auf meiner Watchlist. Apropos Sterling, wo du das gerade erwähnt hast. Ich hatte auch noch eine Sehempfehlung für einen Kinostart diese Woche. Und zwar einen Film mit Sterling K. Brown. Ich finde, passender ging diese Überleitung nicht. Es ist der Film Is God Is. Und das ist ein absolut wilder Genre-Mix. Es ist ein Southern Gothic Revenge Thriller meets düstere Komödie. Und das ist das Regiedebüt von Alicia Harris, die auch das gleichnamige Theaterstück dazu geschrieben hat. Und es geht um zwei Zwillingsschwestern und die haben als Kind Verbrennungen erlebt und die tragen auch bis heute noch so die Narben am Körper davon. Und als Erwachsene erfahren sie dann, dass ihr Vater ihnen das angetan hat und dann machen sie sich auf einen Rache-Roadtrip, um ihn zu töten.
Oh, und, klingt richtig das sehr ist spannend.
Sehr abgefahren, ist sehr drüber, aber auch sehr interessant, sehr unterhaltsam und der bockt. Das kann ich so sagen. Sehr atmosphärisch.
Geht's um Hunde? Bei rückwärts gelesen heißt der Titel Sea Dog, Sea.
Ich wünschte, es würde um Hunde gehen.
Aber es geht nicht um Hunde.
Nee, es ist
schade. Dann werde ich den Film nicht gucken.
Mach das nicht.
Wenn ich Kamm im Titel vorkomme.
Ja, absolut. ja.
Ist dann eigentlich Kamm und Sea dein Lieblingsfilm?
Absolut. Ich lache mich jedes Mal tot, wenn ich den sehe. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr dann nächste Woche wieder dabei seid auf der Podcast-Plattform eures Wunsches, eures Vertrauens. Und ja. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Geh mal die Fernbedienung.
Guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen.
Werbung ist endlich vorbei. Es geht weiter.
Okay, wenn euch diese Sätze bekannt vorkommen und ihr euch besser an eure Lieblingsserien-Intros erinnert als an die Namen eurer Eltern oder Grundschulfreunde, dann ist dieser Podcast was für euch. Hey, ich bin's, Cuddy, a.k.a. Cult Mirror, und ich liebe es, Dinge bis ins kleinste Detail zu analysieren. Und in diesem Podcast setzen wir uns zusammen aufs Sofa und ziehen uns nochmal die Serien unserer Kindheit rein. Wir reden über das, was wir alle gesehen haben, aber dabei nicht gesehen haben. Es geht um Dreharbeiten behind the scenes, um kleine Details im Hintergrund, verrückte Fantheorien und manchmal auch um Skandale.
Das war so schlimm, dass die Folge nicht nur in England, sondern international verboten wurde.
Also schnappt euch eine Schüssel Cornflakes und schaltet hier euren neuen Lieblingskanal ein, Telecuddy.
Das war ein Podcast von Funk.